Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 9. Zu Besuch im Landgestüt Warendorf. Landgestüte sind mit ihrer jahrhundertelangen Tradition die Wiege der deutschen Pferdezucht. Das nordrhein-westfälische Landgestüt in Warendorf wurde 1826 auf Wunsch der Züchter aus Westfalen gegründet. Die Hauptaufgabe besteht darin, Pferdezüchtern qualitätsvolle und genetisch interessante Hengste zur Verfügung zu stellen. Britta Knaup spricht mit Landstallmeister Dr. Felix Austermann über die Aufgaben des Landgestüts, die Auswahl und den Ankauf von Hengsten sowie seine persönliche Meinung zur Selektion der Hengste und dem Zeitpunkt der Kürungen.
Herzlich willkommen, Dr. Felix Austermann.
Hallo Britta.
Ja, Felix und ich kennen uns schon aus dem früheren Leben. Deshalb sind wir auch per Du. Wir kennen uns seit dem Studium in Bonn und werden deshalb das auch in diesem Podcast so weiter durchführen. Felix, du bist jetzt seit März 2022 Leiter des Landgestüts in Warendorf. Stell dich und deine Person doch einmal kurz vor, deinen Lebensweg, wie du zu deiner heutigen Position gekommen bist.
Oh, wo soll ich da anfangen? Also ganz ursprünglich komme ich gebürtig hier aus der Ecke, bin also gebürtiger Westfale und bin in Münster geboren und in Telgte auf dem elterlichen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb, aufgewachsen, also Ackerbau, Viehzucht und das Leben in der Natur, so, das ist, glaube ich, etwas, was mir so in die Wiege gelegt wurde und dann im Laufe meines Lebens oder der Jugend hier in Münster und Telgte und Umgebung irgendwann auch den Weg zum Pferd gefunden. Also den Pferdevirus habe ich mir auf dem nachbarlichen Hof, auf den Ponys vom Nachbarn so gesehen eingefangen und das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erläutert oder erwähnt. So das ganze Thema Pferdezucht und Hengsthaltung habe ich tatsächlich mal in Westbevern bei dem vertrauten Reitsportartikel Fachwarenhändler aufgenommen. Und zwar gab es da einen Hengstkatalog vom Landgestüt Warendorf, glaube damals im Jahre 1996. Apecchio war gerade Reservesieger hier in Münster-Handorf geworden und war Ankauf des Landgestüts. Und da habe ich dann irgendwann so ein Stück weit so den Zugang bekommen. Und dann, glaube ich, das erste Mal, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, als Don Bedo damals Siegerhengst wurde und ins Landgestüt ging, bin ich mit meinem Papa damals das erste Mal hier in Münster-Handorf auf der Körung gewesen. So, lange Rede, kurzer Sinn, bin also von Kindesbeinen ab an Landwirtschaft der Tierhaltung immer zugetan gewesen und habe dann nach dem Abitur ganz normal Praktikumsjahr gemacht und so weiter, bin dann zum Studium nach Bonn gegangen, habe dann da den Schwerpunkt auf die Tierhaltung und Tierzucht und so weiter gelegt. Daher kennen wir uns ja auch noch.
Genau.
Und in der Folge dann auch dort geblieben als wissenschaftlicher Mitarbeiter, damals promoviert im Bereich Verfahrenstechnik in der Tierhaltung und da als Dozent auch gearbeitet etc. Hab also gute Jahre, das darf ich sagen, sowohl in Westfalen als auch im Rheinland verbracht, denn als Leiter des nordrhein-westfälischen Landgestüts gilt es ja auch, beide Landesteile zu betreuen. genau, und von daher bis dahin dann so der Weg in der Wissenschaft und dann in der Folge zur Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gewechselt und dann dort über Jahre den Fachbereich Tierhaltung und Tierzuchtrecht geleitet. Da hatte ich auch schon immer enge Anknüpfungspunkte, ja auch unter anderem an die Pferdezuchtverbände hier in Nordrhein-Westfalen und auch Pferdesportverbände. Genau, und dann ergab es sich damals, dass dann eine Stelle in Warendorf vakant wurde und da habe ich mir gedacht, naja, das probierst du doch jetzt mal, das möchtest du gerne machen und ist dir tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Also das ganze Thema Pferdezucht, Hengste, Hengstlinien und eben auch Erhalt dieser so traditionsreichen Institution des Landgestüts Warendorf.
1996, sagst du, hast du den ersten Kontakt gehabt quasi mit dem Landgestüt über den Hengstkatalog. Mhm. War es seitdem denn dann immer so ein bisschen auch ein kleiner Traum vielleicht von dir, einmal Leiter dieses Landgestüts zu werden?
Ich meine, das ist natürlich immer schwierig. Das kann man kann man ja so nicht sagen. Ich glaube, ich habe tatsächlich immer mit einem wachen Auge nach Warendorf geschaut und war aber über Jahre ja eher immer so ein Zaungast oder aus formaler Sicht immer mit eingebunden. Bin also der Pferdezucht im Lande immer zugetan gewesen und habe auch immer nach Warendorf so rüber geschaut und gesagt, aha, was läuft denn da aktuell? Und natürlich ist das ein schöner Arbeitsplatz und auch schöne Arbeitsinhalte. Und die Mission, die wir da haben, ist so eine besondere, ein schönes Aufgabengebiet. Und von daher, ich glaube schon, also wenn ich jetzt so meinen bisherigen Lebensweg so zurückverfolge, kann ich es, glaube ich, als großes Glück verstehen, dass ich diesen Job so machen darf oder diese Aufgabe so machen darf, bei allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ja, aber das ist schon etwas, was ich sehr gerne mache und tatsächlich in gewisser Weise ist damit wahrscheinlich auch ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ohne das zu sehr romantisieren zu wollen.
Du sprichst von einer Mission, die das Landgestüt hat. Wie genau würdest du das beschreiben?
Die Mission des Landgestüts. Okay. Ich glaube, das muss man aufteilen in unterschiedliche Aufgabenbereiche. Natürlich der klassische Hintergrund, den wir haben, schon seit Anbeginn der Landgestüte, seitdem es die gibt, ist natürlich die Zurverfügungstellung hochwertiger Vatertiere für die Landespferdezuchten. So, und das hat sich auch seitdem nicht geändert. Also wir sind ja als Landgestüt Warendorf, Gründungsjahr 1826, aus der preußischen Gestütsverwaltung hervorgegangen. Und die ursprüngliche Intention von Landgestüten war ja tatsächlich eigentlich eine Wirtschaftsförderung. Kann man schon so verstehen, denn damals wurden Pferde, gute Pferde gebraucht für die Kavallerie, für den Transport, für die Landwirtschaft. Und wenn da Pferde in einer guten Qualität vorhanden waren, dann war die Grundlage für eine gute Wirtschaft in der Region entsprechend auch verfügbar. Von daher wurden damals diese Landgestüte installiert. Und heute ist das natürlich ein bisschen was anderes. Das Pferd, dieser kentaurische Pakt, den Mensch und Pferd haben, der hat sich sicherlich ein Stück weit gelöst und mittlerweile ist es eher so, dass es sich doch eher auf die Sportschiene also fokussiert hat. Aber man kann schon sagen, dass der Grundgedanke nach wie vor besteht. Und ich glaube, wenn man jetzt mal uns in Warendorf sieht, wir sind immer noch unter dem Aspekt Wirtschaftsförderung zu verstehen, weil alleine durch die Institutionen, die wir sind, kommen ja viele Menschen nach Warendorf, besuchen uns alljährlich zu den regelmäßigen Veranstaltungen wie Hengstparaden, aber auch Laufkundschaft im Laufe des ganzen Jahres. Gerade zu den Frühlingszeiten oder Sommerzeiten ist auf dem Betrieb immer viel los. Und all diejenigen, die Warendorf, das ganze Thema Pferd, erfahren wollen, nicht nur in das Landgestüt, sondern auch DOKR, Bundeswehr, Sportschule etc., die kommen natürlich nach Warendorf und bleiben da als Gäste, fördern die Gastronomie, die Hotellerie. Und wenn die nach Hause fahren, müssen die auch alle wieder tanken. Insofern ist das schon etwas, was die Region auch stärkt und wir mit unserer Präsenz den ländlichen Raum somit auch stärken.
Ja, du sprachst von der Entwicklung vom Militär- oder Transportpferd hin zu Sportpferden. Wie hat sich das denn auf die Zucht ausgewirkt, auf das Zuchtziel?
Ja, also ich glaube, wir haben ja heute sehr edle Pferde, sehr sportive Pferde. Und ursprünglich waren es ja eher Arbeitsschläge. Ja, also sehr stabile Pferde, schwere, mit schwerem Fundament und nicht in erster Linie auf die Reiteignung ausgelegt, sondern die mussten im Bedarfsfall noch vor der Kutsche funktionieren, die mussten hart sein, gesund sein, die mussten aber auch in der Furche laufen können. Ne? Und natürlich war das in erster Linie, wenn es um die klassische Ackerarbeit ging, eher den Kalblütern, den rheinisch-deutschen Kalblütern in unserer Region vorbehalten. Aber auch die regulären Warmblüter, wenn man sie heute sehen würde, vielleicht eher schwere Warmblüter. Aber damaligen Warmblüter mussten diese Aufgaben ebenfalls bewerkstelligen. Und sicherlich ist es heute so, dass man durch diese Veredelungsphase, die mit Vollblütern gelungen ist, also mit Vollblütern ja vorgenommen wurde, hier in Westfalen beispielsweise Hengste wie Angelo oder Sinus und wie sie alle heißen, die da Gutes bewegt haben, sind eben die edlen Pferde, die wir heute kennen, so gezüchtet worden und entstanden, diese Reitpferdeschläge.
Das Landgestüt Warendorf ist ja eins von insgesamt 10 Haupt- und Landgestüten hier in Deutschland. Wie unterscheidet sich denn diese staatliche Institution zu den privaten Institutionen der Hengsthalter?
Okay, also wir sind ja mehr als nur eine Hengsthaltung. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angerissen. Wir haben ja unterschiedliche Aufgabenbereiche. Am Ende verstehen wir uns ja nicht nur als klassische Hengsthaltung, sondern unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen sollen wir und müssen wir eben auch Hengstlinien oder Hengste erhalten, die eine gewisse genetische Varianz auch bewahren sollen. Also dass man unterschiedliche Hengstlinien im Angebot hat, damit auch bewahren kann. Das ist sicherlich ein Punkt. Dann der Erhalt der rheinisch-deutschen Kalblüter, sicherlich auch etwas, was für uns wichtig ist in der Hengsthaltung. Dann, dass wir die Landespferdezuchten fördern, dadurch, dass wir zu geeigneten und guten Konditionen Vatertiere anbieten und letztendlich auch unseren Service, landesweiten Service der Stutenbesamung vor Ort etc. und Betreuung der Züchter, um letztendlich der Landespferdezucht Gutes angedeihen zu lassen. Dann aber auch die Deutsche Reitschule als ein wichtiger Punkt und ein Standbein. Wir sind ja letztendlich, so verstehen wir uns, diejenigen, die fürs ganze Bundesgebiet quasi die Abschlussprüfung für Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister mit dem Schwerpunkt klassische Reitlehre abbilden, zusammen mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, mit dem BBR, mit der FN, das Ganze also abwickeln und zusammen weiterentwickeln. Und das ist schon wichtig, also weil wir natürlich dafür auch für die berufsständische Wirkung von elementarer Bedeutung sind und alle Pferdewirte mit dem entsprechenden Ausbildungsschwerpunkt müssen, um ihre Sporen zu verdienen, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal im Leben oder mindestens zweimal im Leben nach Warndorf kommen. Ja, und damit sind wir da auch das Zentrum der klassischen deutschen Reitlehre im Berufskontext und bewahren damit auch, so möchte man sagen, und das ist auch mein Anspruch, das Kulturgut der klassischen deutschen Reitlehre ist ja unlängst zum immateriellen Kulturgut auch erhoben worden. Und das ist eben für uns auch eine Prämisse. Und darüber hinaus, ja, sind wir ein Kulturgut im eigentlichen Sinne. 2026 werden wir 200 Jahre alt. Viele Dinge, die immaterielles Kulturgut sind, Veranstaltungen wie die Hengstparaden etc. etc. So verstehen wir uns eben auch. Wir sind also, wie ich glaube ich aufsummieren kann jetzt mit dem, was ich gerade sagte, mehr als nur eine Hengsthaltung. Da geht viel mehr mit einher und eben auch eine annähernd 200-jährige Geschichte.
Wir haben gesprochen über die Weiterentwicklung der Pferdezucht und der Entwicklung vom Transport- und Militärpferd zum Sportpferd. Über die letzten Jahre hat sich auch die Form der Bedeckung deutlich verändert. Früher haben die Hengste hauptsächlich im Natursprung gedeckt. Heute ist doch die künstliche Besamung und damit der Samenversand eine der wichtigsten Methoden. So brachten früher die Züchter ihre Stuten zum Hengst. Heute kommt quasi der Hengst eher zur Stute. Damit hat sich ja auch die ganze Arbeit von euch ein bisschen verändert. Es gab früher viele Außenstellen, die dann mit den lokalen Hengsten bestückt wurden. Heute ist das alles viel globaler geworden. Wie hat sich das auf die Tradition eurer Außenstellen, auf eure Arbeit verändert?
Ja, schon deutlich. Wie du das gerade gesagt hast, war es ja so, dass früher die Züchter zu den Hengsten kamen, also zu den Deckstationen. Ich kenne also Berichte von älteren Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich auch sagen, ja, früher war dann die Schlange der Anhänger, die ging zum Teil bis rauf auf die Autobahn, ja, so Gevelsberg oder so, ne? Das waren natürlich große Stationen, wo auch bedeutende Hengste gestanden haben. Und heute ist es eben andersrum. Wir haben auch immer noch klassische Deckstellen, wo auch Hengste stehen, Kaltbluthengste, Warmbluthengste. Aber das macht natürlich nicht mehr das Gros der Bedeckung aus. Es ist so, wie du sagst, mittlerweile fahren unsere Leute eher raus zu den Stutenbesitzern, besamen vor Ort die Stuten mit unseren Hengsten, sodass sich das eigentlich komplett umgekehrt hat. Ja, es sind immer noch viele Züchter, die auch gerne den Anspruch haben und sagen, ich lasse meine Stute abprobieren, also ne, bringen die Stute zum Hengst, damit die hinsichtlich der Rosse und Ovulation besser funktionieren, in Anführungsstrichen. Aber das Geschäft hat sich dahingehend schon umgekehrt.
Aber existieren diese Außenstellen noch?
Ja, wir haben nach wie vor 18 Deckstellen beziehungsweise Serviceregionen oder Punkte auf der Landkarte, wo also konkret auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Hauses sind. Und darüber kann man dann entsprechend unsere Hengste beziehen.
Und dafür werden dann auch von dort aus die Beratungen in den jeweiligen Regionen ausgeführt.
Genau. Sowohl in Westfalen als auch im Rheinland und natürlich dann ergänzend dazu die zwei Besamungsstationen, die nationale Besamungsstation und die EU-Besamungsstation in Warendorf. Also wir schicken Samen national zu den Züchtern, aber auch international und EU-weit.
Als Landstallmeister bist du ja der Gestütsleiter in Warendorf und damit Chef der ganzen Einrichtung. Kannst du beschreiben, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht?
Soll ich von ganz vorne anfangen? ich komme meistens irgendwann so zwischen 7, 8 Uhr, manchmal auch früher, manchmal vielleicht auch eine Idee später, ins Gestüt. Und dann wird, wie das bei uns so gang und gäbe ist, wird sich erstmal eingestempelt. Ne? Und gehe ich erstmal eine Runde in der Verwaltung und darüber hinaus dann auch gerne, wenn es eben geht, auch eine Runde über den Betrieb, um einmal zu hören, wie ist denn aktuell so die Stimmung, was gibt's für Themen, was ist vielleicht irgendwie gerade zu klären. Und dann sind über den Tag verteilt ganz unterschiedliche Themen, also Sitzungen betriebsinterner Art, Telefonate, externe Termine, je nach Saison sind dann natürlich auch Stuten schauen oder gerade ja ganz aktuell Kreisrichterversammlungen oder im Herbst dann Vorauswahlen, Chörtermine etc. etc. Also man ist recht viel unterwegs. Da gibt's eigentlich nicht so richtig einen Standardtag, aber ich kann vielleicht sagen, dass mein Tag meistens recht gleich beginnt, aber unter anderem divers endet.
Kommst du denn noch dazu, überhaupt auch bei euch durch den Stall zu gehen und dir die Hengste vor Ort live anzugucken?
Ja, mache ich. Also mache ich auch regelmäßig. Nehme ich mir auch Zeit, die unterm Sattel mal anzuschauen, wie sie sich denn auch gerade so entwickeln. Gehe gerne mal in der Mittagspause eine Runde. Das ist meistens dann eins der Rituale, was ich pflege, dass ich dann meinen Apfel in der Mittagspause esse, eine Runde drehe und einer der Hengste kriegt dann meistens die Apfelkitsche. Meistens ist es einer.
Dein Lieblingshengst?
In First Deal, das ist mein Apfelhengst. Ich habe natürlich nur Lieblingshengste, aber der kennt das mittlerweile. Das ist immer ganz amüsant. Wenn der mich sieht in der Mittagspause, dann grummelt der immer schon und kommt eigentlich schon zur Tür. Wenn ich ihm die Apfelkitsche mal nicht geben sollte, dann merke ich, dass er eine schlechte Laune kriegt. Find er nicht so witzig. Fängt an rum zu bollern.
Du bist ja auch dafür zuständig, dass der Hengstbestand immer wieder erneuert und ausgeweitet wird und mit modernen Linienführungen dann angereichert wird. Dabei bist du zum Hengsteinkauf und auf den verschiedenen Körplätzen ja in ganz Deutschland unterwegs. Wie gehst du bei der Auswahl der richtigen Hengste vor? Wie kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir hier bei uns im Westfälischen Pferdezentrum die Hauptkürung haben, wie sieht dein Tag dann hier aus?
Also, wie sieht der Tag dann aus? Ich bin meistens da nicht alleine, sondern komme auch immer mit einer kleinen Delegation. Also, dass wir so 2, 3, 4 Leute sind, je nachdem. Und dann schaut man sich die Hengste an und man bleibt dann im Austausch mit den Begleitenden aus dem Team und ja, braucht ja erstmal eine Idee zu so einem Pferd. Das ist, glaube ich, erstmal das, was oben ansteht. Also wir schauen einerseits nach den Blutführungen, sowohl väterlicherseits, was ist interessant, natürlich aber auch auf die Stutenstämme, das leistungserprobte Stutenstämme, vererben die sich oder versprechen die eine gewisse Vererbung. Dann natürlich, dass die Gliedmaßen, das Exterieur, dass das alles passend ist, stimmig ist, dann natürlich die eigene Präsentation, ob sie jetzt in den Grundgangarten überdurchschnittlich auftreten oder auch im Springen. Dann, wenn man dann wirklich soweit ist und sagt, interessantes Pferd, würden wir gerne im Stall stehen haben, dann sind natürlich weitergehende Gesundheitsmerkmale schon von Bedeutung. Also, dass man in die Röntgenbilder reinschaut, dass man sich die Protokolle anschaut und einen Eindruck verschafft, genau. Also, am Ende muss man auch immer überlegen, man sieht vielleicht das ein oder andere Pferd und hat da eine Idee zu, aber ein Pferd dann auch wirklich bekommen zu können, ob jetzt als Hengst, den man dann ankauft oder eben als Pachthengst, das ist ja am Ende immer so ein bisschen, das muss am Ende alles zusammenpassen.
Und inwieweit fällt da schon, jetzt nicht eine Entscheidung, aber so eine Auswahl, bevor die Körung überhaupt angefangen, guckst du dir dann den Katalog erstmal durch und guckst dir die Videos von den Hengsten an?
Ja, so ein Hobby, was noch aus jungen Tagen herrührt, dass ich erstmal immer in den Katalog reinschaue und mir denke, oh, das ist aber eine interessante Abstammung. Und das ist ja mal spannend, da guckst du mal nach. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes oder das ist eine interessante Vaterlinie, Mutterlinie oder wie auch immer. Manchmal ist dann diese Neugier basierend auf der Abstammungstafel begründet und man denkt dann weiter und manchmal bleibt es dann auch dabei. Und manchmal ist es eben auch so, dass man vielleicht ein Pferd live sieht und da vielleicht vorher, wenn man alleine die Abstammung so gesehen hat, bedacht hat, gar nicht so weiter darüber nachgedacht hat. Und das ist eben das, was ich gerade meinte. Am Ende muss das Gesamtpaket ein Stück weit passen. Und klar, Hengste, die gut besprochen sind und vom Gesamtpaket her stimmen, das sind dann in aller Regel auch die Hengste, die dann von den Züchtern gut genutzt werden und dann auch züchterisch zur Geltung kommen. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Der Zuchtgedanke, Gesundheit, Gesamtqualität, aber auch Modernität und auch das Thema Marketing. Also so ein Hengst muss sich ja auch ein Stück weit verkaufen, obwohl wir den Hengsten natürlich auch immer die Zeit geben. Wenn sie vielleicht jetzt wenn sie 2,5-3-jährig zu uns kommen und dann vielleicht 1, 2, 3 Jahre brauchen, um sich dann zu entwickeln, haben wir das auch schon erlebt, dass die Hengste dann erst 5, 6, 7-jährig erst richtig zur Geltung kommen, züchterisch auch interessanter werden und dann Züchter nachfragen.
Ja, du sagst, es muss alles passen, um den Hengst dann letztendlich auch bei euch auf der Station zu haben. Im vergangenen Jahr auf unserem Hengstmarkt hat ja alles gepasst. Da habt ihr gemeinsam mit dem Landgestüt Moritzburg den 2. Reservesiebegar erwerben können. Sohnes Confest Color Sirion habt ihr ihn jetzt genannt.
Genau.
Was hat dich an diesem Pferd besonders begeistert?
Also der war in der eigenen Darstellung, also von der Vorauswahl bis hin zur Körung, in der Präsentation immer konstant. Also jetzt unabhängig vom Exterieur, von den Linien und allem drum und dran, dass es ein modernes Pferd ist. Wirklich, wir haben im Bewegungsablauf mit ganz viel Kraft, Abdruck, Kadenz versehen. Darüber hinaus eben auch von der väterlichen Blutführung her nochmal was anderes. Momentan ist es ja so, bei aller Qualität der Vivaldi-Linie, die ist ja doch sehr dominant und möchte ja manchmal glauben, dass auf den Körbplätzen fast die Hälfte oder 2/3 der Dressuraspiranten aus dieser Linie entstammen. Und auch da ein Stück weit der Anspruch, naja, wir bieten Blutalternativen an und dieser Hengst hatte vom Gesamtpaket, von der Gesamtqualität her alles, was es brauchte und eben auch eine interessante Abstammung aus dem Stamm der Finnländerin, einer der, ich glaube, wahrscheinlich deutschlandweit besten Stutenstämme in der Dressurpferdezucht, die wir überhaupt haben. Und das habe aber nicht nur ich mir so gedacht, sondern auch meine Kollegin aus Moritzburg, Kathi Schöpke. Und wir pflegen unter uns Landstallmeisterinnen, Landstallmeistern oder Gestützleiterinnen und Gestützleitern einen regen und guten Austausch, einen vertrauensvollen Austausch. Und da wurde uns dann doch deutlich klar, dass wir beide an dem gleichen Hengst interessiert sind. Und dann ist daraus eigentlich diese Idee erwachsen, zu sagen, es macht ja sogar Sinn, wenn wir den zusammen kaufen, können wir vielleicht auch viel höher mitbieten, können wir diesen Hengst gemeinsam erstehen. Und so kriegt er dann auch eine züchterische Chance, sowohl hier in Nord-Nordwest als auch im Osten oder auch im Süden dann zur Geltung zu treten. Und das haben wir im Übrigen ja auch schon vorletztes Jahr auch gemacht mit Schweiganger zusammen, wo wir den 2. Reservesieger bei den Springpferden Consantos gemeinsam hier in Westfalen erstanden haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Tradition wird, aber ich glaube, das ist eine gute Variante, frei nach dem Motto, zusammen sind wir stark. Und so können eigentlich Hengste dann auch bundesweit gut vermarktet werden und züchterisch zur Geltung kommen.
Sirion ist ja jetzt knapp 4 Monate bei euch im Landgestüt. Er ist wahrscheinlich jetzt auch schon angeritten.
Ja.
Bist du immer noch zufrieden mit deinem Kauf?
Ja, also wir haben jetzt die ersten Wochen, ja jetzt, die er unterm Sattel ist und da macht er einen richtig guten Job. Schritt, Trab, Galopp, alles da, kann man sich überall reindenken. Und ich glaube, dass er seiner Entwicklung weiterhin so gehen wird. Ne? Natürlich müssen wir jetzt erstmal wieder Kraft, Balance kriegen und sich so in diese Aufgaben reinfinden, aber ein Pferd, was charakterlich wirklich das super mitmacht, der ganz menschenbezogen ist, der ganz intelligent ist und seinen Aufgaben da, glaube ich, gut gewachsen ist und auch reinkommt. Also da ist alles auf dem Weg. Also von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Ankauf und bereue nichts.
Das ist schon mal sehr gut zu hören. Dann sind wir mal gespannt, wo die Reise mit ihm noch hingeht und freuen uns natürlich auch sehr, dann im nächsten Jahr die Fohlen sehen zu können. Ihr habt Sirion zusammen mit dem Landgestüt Moritzburg für 310.000 Euro gekauft. Wie finanziert sich sowas denn eigentlich?
Ja, wir haben seitens der Landgestüte natürlich einen gewissen Etat, den wir für den Ankauf von Pferden haben. Aber aus diesem Etat beispielsweise, wenn ich jetzt für Warndorf spreche, ich kann nur für Warndorf sprechen, ich weiß nicht, wie es in Sachsen, Thüringen, in Moritzburg genau gegliedert ist. Aber ich habe einen Etat für den Ankauf von Pferden. Und unter anderem auch andere, also Gerätschaften wie beispielsweise Trecker und so weiter. Und wenn ich jetzt einen Etat habe und ich muss in einem Jahr jetzt einen neuen Transporter, einen neuen Trecker und sowas kaufen, dann habe ich erstmal grundsätzlich weniger Geld für den Ankauf von Hengsten. Ja, also ich habe einen festgeschriebenen Etat alljährlich, den ich für den Ankauf von Hengsten, aber auch für den Ankauf von Schulpferden oder Lehrpferden viel besser gesagt von der Deutschen Reitschule habe. Und damit muss ich haushalten.
Unsere Körung in Münsterhandorf, die ist ja immer Anfang Dezember. Im Rahmen der ganzen Diskussionen um Tierschutz wird jetzt der Zeitpunkt der Körung auch immer wieder diskutiert. Wie ist denn deine Meinung zu dem aktuellen Selektionszeitpunkt? Ist es zu früh oder genau richtig?
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde beispielsweise genau den, das ist ja, sage ich jetzt nicht, weil es der Westfälische Verband ist, aber ich glaube, von dem Zeitpunkt her könnte es besser kaum sein. Weil wir können die Hengste hier in Münsterhandorf vor Weihnachten quasi ankaufen oder mitnehmen. Und die kommen dann kurz vor Weihnachten erstmal bei uns in den Stall, können dann sich erstmal, bevor dann der Jahresbeginn kommt, so 2-3 Wochen finden, kommen bei uns an. Für gewöhnlich ist es dann so, wenn viele Pferde, gerade junge Pferde, zusammenkommen, dann haben die vielleicht erstmal einen Schnupfen oder haben vielleicht auch mal Pilz und so weiter, können also ein bisschen durchseuchen. Die kommen bei uns dann klassisch auch immer in Quarantänestall, ja, und danach kann man die Pferde dann eigentlich peu à peu anfangen zu arbeiten, dass man sie dann weiter longiert, dass man sie dann weiter in Arbeit nimmt und dann mit Blick in Richtung der Prüfungssaison, Hengstleistungsprüfung etc. dann weiter in Arbeit nimmt. Wenn dieser Termin, also der Körtermin jetzt weiter ins Frühjahr reinrückt, ist jetzt dann eigentlich schon anstehenden Zuchtjahres, wird dieser Zeitraum eigentlich zwischen Körtermin und Anreiten ja tendenziell eher kürzer. Ist so meine Meinung. Das ist alles machbar und möglich, aber so kann man eigentlich, wie wir den Termin jetzt hier in Münsterhandorf haben, davon ausgehen, sehr, sehr gut getaktet eigentlich die Pferde danach in Arbeit nehmen und entsprechend managen. Ist meine Erfahrung, unsere Erfahrung, könnte so besser eigentlich nicht sein.
Longiert sind die Hengste ja schon, wenn sie auch zur Körung kommen. Auch das steht immer wieder in der Kritik. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich kann für meinen Teil sagen, die Eindrücke, die man von einem Pferd bekommt, wenn es an der Longe ist oder an der Longe vorgestellt wird, die sind schon hilfreich, weil man dann auch sehen kann, wie sich so ein Hengst vielleicht dann nachher auch als Reitpferd präsentiert. Wie longiert wird, das ist ja auch etwas, wo gerade ihr hier in Münsterhandorf ja wirklich auch federführend ganz auch wirklich gute Pionierarbeit leistet und geleistet habt und das ja auch entsprechend angepasst habt, in guter Abstimmung auch hier mit den Verantwortlichen der Veterinärämter und des Ministeriums seid. Und von daher, glaube ich, ist das alles auf dem Weg. Ich für meinen Teil würde es befürworten, dass wir das Longieren weiterhin auch als Bestandteil der Körung sehen. Aber sicherlich ist das etwas, worüber immer wieder diskutiert wird oder diskutiert werden kann. Ganz früher ist es sicherlich komplett ohne das Longieren abgelaufen, war auch in Ordnung. Aber ich bleib dabei als zusätzliche Aussage, ob so ein Hengst nachher dann auch unterm Sattel entsprechend funktioniert und sich präsentiert, ist das schon super, ist gut. Also gehört in meinen Augen weiterhin dazu und sollten wir auch für arbeiten.
Bei dir fiel vorhin auch schon einmal das Stichwort Gesundheit. Mit Katrin Tosberg haben wir auch in der Folge "Wie züchte ich ein Fohlen" über Genveränderungen wie WFS und ECVM gesprochen. Wie geht ihr im Landgestüt damit um? Nehmen wir mal das Beispiel WFS. Wenn die Qualität stimmt, würdest du noch einen solchen Hengst ankaufen?
Nee. Also ganz einfach aus dem Grund, also klar, als Reitpferd mag die Qualität da sein, aber es ist so, dass die Hengste, die WFS-Anlageträger sind, in meinen Augen züchterisch gar nicht so zur Geltung kommen und doch nach wie vor viele Züchter da Vorbehalte haben. Ja, also da... Ja, wäre ich vorsichtig. Gut, man soll niemals nie sagen, wer weiß, was in 4 bis 6 oder 10 Jahren ist und dann ist das vielleicht gar nicht mehr so ein Riesenthema, aber ich denke, es macht für uns aus betrieblicher Sicht erstmal keinen Sinn, einen Anlageträger zu kaufen. Das ist vielleicht, wenn wir jetzt mal WFFS ausklammern und mehr so in Richtung Kaltblut schauen, wo es um PSSM geht, da würde ich, oder haben wir es auch dieses Jahr wieder gemacht, weil es eine Erhaltungszucht ist, weil wir schon darauf achten müssen, dass wir eine Blutlinienvielfalt erhalten. Da würde ich dafür plädieren, dass man auch immer wieder Einfachträger auch kauft. Haben wir auch im letzten Jahr getan. Aber bei Warmblütern ist es tatsächlich was anderes. Da würde ich mich eher zurückhalten.
Kaltblüter ist ein gutes Stichwort. Bei euch stehen ja nicht nur Reitpferdehengste, sondern eben auch, wie du gesagt hast, die Kaltblüter. Bei der Auswahl von Kaltblütern, was gibt's denn da für andere Merkmale dann zu beachten beim Ankauf?
Ach, so unterschiedlich ist das ja vom Grundsatz her gar nicht. Vielleicht ist beim Kaltblut natürlich, die müssen auch Schritt, Trab, Galopp haben, wobei die wichtigste Grundgangart beim Kaltblüter ist nun mal der Schritt, es sind Arbeitspferde. Und wichtig ist bei Kaltblütern eben auch, neben einer Gesamtqualität wie Typ und Körperbau und Korrektheit, dass die einfach einen einwandfreien Charakter haben. Ja, denn man stelle sich vor, so vom Grundsatz her, man ist alleine mit seinem Pferd irgendwo im Wald unterwegs, Baumstämme bewegen in Anführungsstrichen. Und da ist einer dabei, der ist ziemlich zuckig und rennt einfach los. Und wenn man da wirklich gerade dabei ist, gemeinsam zu arbeiten, dann kann das schon mal gefährlich werden. Und das ist auch der Grundsatz bei der Zucht von Kaltblütern. Die müssen, oder auch bei Zugleistungsprüfungen, wo ja auch immer wieder darauf geachtet wird, dass die Pferde charaktermäßig einwandfrei sind. Ja, das ist wichtig. Und das ist eben auch etwas, was wir in der alltäglichen Arbeit so immer erleben. Die Kaltblüter für die Veranstaltung beispielsweise, die Hengstparaden oder auch andere Schaunummern, die wir ja Land auf Land ab immer wieder auch anbieten und darbieten, sind die eine feste Bank, weil die selbst dreijährig, vierjährig, wo ein Warmblüter vielleicht ein bisschen beeindruckt wäre, ist ein Kaltblüter in aller Regel recht abgeklärt. Das ist das ist schon ganz, ganz schön. Und deswegen auch meine persönliche Zuneigung zu dieser Rasse. Das sind einfach tolle Pferde. So, die sind für alles zu gebrauchen, ob reiten, Kutsche fahren, ab ins Gelände oder auch einfach als Arbeitspferde, haben die ihre Daseinsberechtigung, genau, und sind starke Jungs, genau, bei uns die Hengste.
Wie teilt sich denn der Hengstbestand bei euch auf zwischen Kalt- und Warmblütern?
Also wir haben einen Gesamtpferdebestand von roundabout 120 Pferden und diese Pferde teilen sich wie folgt auf. Wir haben immer so gut 60 Warmbluthengste, dann 20, 25 Kaltbluthengste und dann für die Deutsche Reitschule immer gut 40 Lehrpferde.
Das ist ja schon ein recht großer Bestand an Pferden, der muss ja auch gepflegt und geritten werden. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn so im Landgestüt?
Ja, wir haben gut 65 Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen, Verwaltung, Gestütdienst, Deutsche Reitschule und dann natürlich auch noch 22 Auszubildende in den unterschiedlichen Bereichen Zucht, Haltung und Service und eben klassische Reitlehre. So dass wir ja schon auf den 8 Hektar Land, die wir haben, entsprechend Pferde und Menschen und Personal auch zur Verfügung haben.
Und wie sieht so ein typischer Tagesablauf eines Lehrlings im Landgestüt aus?
Ja, los geht's morgens mit dem Misten der Pferde und im Anschluss wird dann gefüttert und dann geht's eigentlich direkt weiter, je nachdem welchen Schwerpunkt ich habe, geht's dann an das Bewegen der Pferde. Die Pferde kommen ja unter anderem erstmal in die Führanlagen, die kommen auf unsere Paddocks, für alle Pferde, mittlerweile auf dem Gelände des Gestüts auch Paddocks, sodass jedes Pferd frei und ungerichtet sich alltäglich bewegen kann. Dann werden die Pferde geritten und gefahren, so, und dann natürlich versorgt, mittags wiederum und auch abends. Und natürlich ein Lehrling, da gibt es also nicht ein Standardprogramm, aber dann muss er vielleicht mal mit einem Bereiter auf einen Termin oder ein Turnier fahren oder es stehen andere Termine an oder Prüfungstermine an der Deutschen Reitschule etc., wo dann unterstützt werden darf. Das Management der Pferde im Stall, Beritt der Pferde im klassischen Sinne, ne, dass auch mal ein Pferd vor der eigentlichen Arbeit des Hauptbereiters dann von einem Lehrling abgeritten wird, locker gemacht wird. Und all diese Dinge, ne, bis hin zu der Tatsache, dass bei uns auch die Fahrabzeichen abgelegt werden können. Das ist auch ein Anspruch, den wir haben, dass unsere Lehrlinge eigentlich alle am Ende auch auf dem Kutschbock Platz nehmen können oder es zumindest ermöglicht bekommen.
Also tatsächlich ganz vielfältige Lehrjahre, die den jungen Leuten
bevorstehen. Ja, absolut. Also natürlich auch das ganze Thema Zucht, das ganze Thema Hengstmanagement, ganze Thema Besamungsstationen, was da wie in der zu beachten ist, begleitend des Labors beispielsweise auch, also alles Mögliche. Ja.
Ja, das Angebotsspektrum im Landgestüt ist ja auch sehr vielfältig. Deckgeschäft, Ausbildung von Reiter und Pferd steht da an, Hengstpräsentationen, verschiedene Veranstaltungen, die ihr selber durchführt, aber auch weitere Veranstaltungen in der historischen Kulisse des Landgestüts. Kannst du dazu vielleicht noch was erzählen?
Genau, wir haben beispielsweise immer regelmäßig auch weitere Veranstaltungen. Jetzt vom 12. bis zum 14. ist beispielsweise Garten und Ambiente bei uns im Gestüt, sodass wir neben den klassischen Veranstaltungen wie den Hengstparaden und in der Vergangenheit auch Symphonie der Hengste oder auch Tag der offenen Tür, am 25. August ist es dieses Jahr, also immer wieder Möglichkeit und Anlass bieten, uns zu besuchen, uns zu erleben, unterschiedliche Schaubilder auch dazu bieten, wie ungarische Post oder Quadriga oder unterschiedlichste Schaubilder, die so klassisch nach Warndorf gehören, wie die Jakubowski-Quadrille oder unterschiedliche Schaubilder und Schaunummern.
Ja, Felix, vielen Dank für diese ganzen Informationen rund um deinen Arbeitsalltag und das nordrhein-westfälische Landgestüt in Warendorf. Eine Frage zum Schluss noch. Was wünschst du dir und den Züchtern für die Decksaison 2024?
Mut, gute Hand, viel Glück im Züchterstall und natürlich, dass gute, gesunde Fohlen geboren werden und sich auch entsprechend vermarkten lassen. Was bleibt mir noch zu sagen?
Gut, dann sage ich vielen Dank, Felix Austermann.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und habe mich sehr gefreut.
In der nächsten Folge trifft Britta Knaub die 18-jährige Lia Sophie Beckmann. Sie ist bei Instagram bekannt unter dem Synonym Lia und Alfi. Es geht um ihren Weg zum Erfolg im Sattel und auf Social Media, um die täglichen Herausforderungen einer Pferdeinfluencerin und wie sie ihr Erfolgspferd La Stellas auf der westfälischen Auktion entdeckt und ersteigert hat.